Uro, logisch. Der Urologie-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der Desitin Arzneimittel GmbH.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Urologisch-Podcasts. Hier spricht Christian Wülfing aus Hamburg-Altona und ich freue mich, dass wir heute unsere dreiteilige Serie zu urologischen Steinerkrankungen heute um eine vierte Folge erweitern. Es soll heute gehen um die Harnsteine bei Kindern. Und wer von Ihnen Lust hat und es noch nicht gemacht hat, kann gerne auch noch mal in die letzten drei Folgen zu diesem Thema reinschauen. Wir hatten zum einen über Versorgungssituationen von Steinpatienten in Deutschland gesprochen, auch noch mal darauf hingewiesen, dass die Leitlinienempfehlungen doch häufig gar nicht eingehalten werden, da alle bisschen Nachholbedarf vielleicht auch haben. Dazu gehört die leitliniengerechte Nachsorge, die Steinanalysen, die Hoch- und Niedrigrisikogruppen und deren spezifische Nachsorgen, sowie aber auch das Thema Hochrisikopatienten, wie wir auf die besonders Acht geben. Dann haben wir gesprochen auf das große Problem und ich glaube, das wird gleich eine gute Überleitung sein zu unserem heutigen Gast und dem Thema Harnsteine bei Kindern, nämlich: Was ist eigentlich mit der chronischen Niereninsuffizienz und den hohen Rezidivraten? Wie hängt das alles zusammen? Und wir haben vor allen Dingen im dritten Podcast auch auf die Zystinurie fokussiert. Eine seltene, aber immerhin die häufigste unter den seltenen Steinerkrankungen. Und eben, wo das exemplarisch sehr gut gezeigt werden konnte, dass frühzeitige Diagnostik und die konsequente Nachsorge letztendlich den Patienten sehr zugutekommt. Und wie gesagt, heute sprechen wir über Harnsteine bei Kindern. Und es ist mir eine große Freude, dass wir hier einen ausgewiesenen Experten gefunden haben. Und das ist nämlich der liebe Kollege Cetin Metiner aus Essen. Hallo, Herr Metiner, schön, dass Sie heute dabei sind.
Ja, hallo.
Herr Metiner, Sie sind, ich verrate jetzt, glaube ich, ein kleines Geheimnis. Und ich denke gerade selber drüber nach. Ich glaube, Sie sind der erste Nicht-Urologe hier.
Das ist ja schon mal eine Ehre, ne? Aber
Sie sind aber natürlich wegen eines urologischen Themas hier. Und vielleicht sind Sie so nett, stellen Sie sich selber noch mal kurz vor. Das ist so ein bisschen üblich hier bei uns im Podcast. Was machen Sie eigentlich? Ich darf verraten, Sie kommen aus der Pädiatrie. Und wie sind Sie eigentlich dahin gekommen, wo Sie sind? Was machen Sie? Was ist Ihr Alltag? Und vielleicht erzählen Sie ein bisschen kurz.
Genau, also als Nicht-Urologe habe ich trotzdem einen anderen Facharzt, und zwar den für Kinder- und Jugendmedizin. Bin nach dem Studium seit 2004 hier an der Uniklinik in Essen am Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin. Habe hier meinen Facharzt gemacht, habe hier meine Schwerpunktausbildung der Kindernephrologie gemacht. Das ist ja schon mal so der erste Berührungspunkt in die Urologie. Und ich glaube, ein Punkt, weswegen ich in diesem Bereich auch Nierensteine wahrscheinlich mit reingeschleudert werde und auch zu diesem Podcast überhaupt eingeladen werde, ist, dass wir einen großen Schwerpunkt in der Kindersonographie auch haben, da auch viel tätig sind in der Ausbildung, auch in der wissenschaftlichen Forschung dazu. Und da kann man sich schon so ein bisschen vorstellen, Kindernephrologe, viel Erfahrung im Kinderultraschall, dann ist man nicht weit entfernt davon, dass man da eine besondere Rolle eben auch in der Steindiagnostik und der Urologie spielt. Und wir haben hier eine ziemlich gute Zusammenarbeit mit unseren Kinderurologen auch und der urologischen Abteilung auch zusammen. Und insgesamt, ich glaube, das ist den Zuhörern wahrscheinlich auch bewusst, die Gesundheitslandschaft steht ja unter einem gewissen ökonomischen Druck und die Kinder- und Jugendmedizin insbesondere, weil sie, sag ich mal, in dieser DRG-Landschaft natürlich jetzt nicht gerade als Cash-Cow zur Verfügung steht, aber das wäre wahrscheinlich ein Thema für einen sehr langen Podcast in einem anderen Ding.
Ja, wir haben trotzdem immer mal wieder so kleine, natürlich auch Seitenblicke und das Thema Kostendruck oder wie können Leitlinien wirklich auch in die Realität umgesetzt werden. Trotz Kostendruck hat tatsächlich beim Thema Steine und Nachsorge und Steinanalyse und all diese Dinge spielt eine Rolle. Können Sie sich sicherlich vorstellen, dass das auch im niedergelassenen Bereich ein großes Thema ist, wo es vielleicht nicht um DRGs geht, aber um Fallpauschalen und irgendwelche anderen Beschränkungen. Insofern, das kennen wir. Fangen wir doch einfach mal an, lieber Herr Cetin. Wir wollen ein bisschen ja über das fachliche Thema sprechen. Ich muss vielleicht noch mal kurz mich erinnern an meine eigene Zeit, als ich lange an der Uniklinik Münster war. Da hatten wir auch ein kleines, aber feines Kinderurologie-Team, in das ich nicht so stark involviert war und inzwischen an einer reinen Erwachsenenklinik bin. Und mich trotzdem immer daran erinnere, dass das irgendwie immer was ganz Spezielles war. Und ich glaube, Ich weiß schon die Antwort, wenn ich Sie frage, sind die Kinder mit Steinen eigentlich wie kleine Erwachsene zu behandeln?
Ja, das ist natürlich eine tolle Klassikerfrage und die Antwort ist natürlich nein, klar. Hat ja auch jeder erwartet, aber das ist jetzt ein wenig das Unspannende. Ich glaube, dass das Spannende daran ist, wenn man von Kindern redet, da muss man sich immer bewusst sein, wir können da ja praktisch vom Neugeborenen oder dem Frühgeborenen reden, ja, oder wir können da vom 17,5-Jährigen reden. Ne? Also allein das macht schon den Unterschied. Und der Urologe ist ja auch durchaus derjenige, der auch handwerklich da tätig ist, ja, in seiner Tätigkeit. Und mal ganz platt formuliert, da spielt die Anatomie natürlich eine relevante Rolle. Ist überhaupt das, was beim 17-Jährigen möglich ist, geht das beim 10-Jährigen, geht das beim 5-Jährigen, geht es dann beim 1-Jährigen, was ist wann wie sinnvoll, was ist wann. Und das ist durchaus knifflig. Und auch da muss man immer gucken, Leitlinien hin, Leitlinien her, dann spielt der individuelle Fall da eine Rolle, dann spielt auch die Expertise, und zwar sowohl des, sag ich mal, Kindernephrologen, des Kinderarztes, aber auch die Expertise des Urologen, auch wie ist der Erfahrungsgrad da eine Rolle. Und dann sind wir natürlich wiederum im gesundheitsökonomischen Aspekt, wie ist da die Ausbildung, wie wurde da ausgebildet. Und deswegen, man darf hier gar nicht jetzt pauschale Aussagen erwarten, die da jetzt hingehen, sondern man muss immer das individuelle Setting sowohl des Patienten wie auch der Gesundheitsversorgung vor Ort betrachten. Und da spielt manchmal die individuelle Expertise auch des einzelnen Arztes eine Rolle, was man dort machen kann oder nicht. Also Grenzen kennen, Erfahrungen kennen, ist auch ein ziemlich relevanter Aspekt da mit rein. Ja, das ist knifflig. Ne?
Ja. Sie haben es eben schon gesagt, ich sag mal, der 17,5-Jährige, der verirrt sich manchmal auch als so fast Erwachsener in die Erwachsenenurologie, ne? Und da kann man anatomisch auch die Schläuche und Instrumente nehmen, die wir vielleicht bei Erwachsenen auch nehmen. Wie ist denn das bei Ihnen in Essen so von der Verteilung so grob oder in Ihrem Alltag? Sind es eher die 17-Jährigen oder sind es eher die 17 Wochen oder Monate Alten?
Also es ist viel.
Oder von jedem etwas.
Wir sagen immer so, das ist nicht despektierlich gemeint, ja, aber scherzhaft im Alltag so das Kleingemüse. Ja. Es ist schon auch viel das Kleinkindalter, würde ich mal sagen. Ne? Also wenn wir jetzt den Aspekt Nierenstein oder Nephrolithiasis nehmen, würde ich mal sagen, okay, in der Frühgeborenenmedizin ist das eigentlich nicht so der relevante Aspekt. Im ersten Lebensjahr auch nicht so. Da muss man manchmal, was wir manchmal sehen bei den Kleinen, gerade im Ultraschall, ist so ein bisschen Nierengrieß, ja, der sich da in den unteren Kelchgruppen anlagert. Da gilt häufig die Devise ein bisschen Piano, ja, bevor man dann zu irgendeiner operativen Hektik greift, weil häufig, wenn die Kinder dann anfangen zu laufen, dann entledigt sich dieser Grieß relativ einfach auf seinem natürlichen Weg. Da muss man manchmal wirklich aufpassen, dass man da keine Überdiagnostik oder Übertherapie auch macht, wenn da keine klinische Problematik ist. Und dann kommt man ja, sage ich mal, in den Bereich und ich verstehe das auch in der Erwachsenenurologie, würde ich mal sagen, ist die Nephrolithiasis oder Nephrolithiasis ja viel, sag ich mal, über das metabolische Problem unserer Gesellschaft überlagert. Ja? Und da gehen, sage ich mal, diese pädiatrischen Spezialgeschichten natürlich unter. Und das kann ich auch verstehen, ja, weil wenn sie da die große Masse da an Versorgung haben, wer denkt dann da an irgendwelche seltenen Tubulopathien und Ähnliches, das ist ja auch komplett klar. Ja? Deswegen ist aber natürlich ein Kleinkind, was einen Nierenstein hat, ne, da rümpft man sofort die Nase. Da sagt man nicht, okay, der hat ein metabolisches Syndrom und hat das deswegen. Auch wenn die Übergewichtigkeit und die Problematik auch in der Kinder- und Jugendmedizin ein Problem spielt und das da sicherlich auch reinkommt. Aber dann kommt man natürlich sehr schnell dahin, okay, was steckt dahinter? Ne? Deswegen sagen wir ja auch, das sagen ja auch die Leitlinienempfehlung, hat ein Kind einen Nierenstein, dann finde heraus, warum. Was ist der Faktor, der dahinter ist?
Ja. Aber ich muss Ihnen sagen, ich finde es gut, dass Sie das nochmal so auf den Punkt bringen, denn ja, es klingt auch irgendwie einleuchtend und wir haben es auch alle schon gehört, aber es ist, glaube ich, trotzdem gut, das auch nochmal für die Urologinnen und Urologen, die uns zuhören, auch nochmal zu sagen, dass das schon bei Kindern anders ist als bei Erwachsenen. Ne? Denn der sporadische Harnstein beim Erwachsenen, klar soll der auch, Steinanalyse und so weiter, aber da ist jetzt nicht notwendigerweise immer gleich an sowas zu denken oder das abzuklären. Sagen Sie mal, an was für Erkrankungen denken wir denn da eigentlich? Was ist da so häufig? Was kommt vor? Wie klären Sie die ab?
Genau. Also was Kinder, also ihr hattet ja erzählt, beim letzten Podcast-Beitrag hattet ihr ja zum Beispiel Zystinurie. Ja? Jetzt ist die Zystinurie nicht der häufigste Nierenstein im Kindesalter, aber er ist trotzdem deutlich häufiger im Kindesalter, als es in der Erwachsenenmedizin ist. Und das ist natürlich wichtig, weil der Approach bei der Cystinurie ist dann nochmal anders. Ja, dann haben wir natürlich auch ganz viele Calcium-Oxalatsteine auch im Kindes- und Jugendalter. Da muss man aber gucken, ist das wirklich nur, sage ich mal, lebensstilbedingt, ne, oder steckt da mehr dahinter? Ja, da haben wir, sage ich mal, auch die primären Hyperoxalurien. Dann geht es halt in diesen ganzen Zubulusapparat mit all seinen schönen, tollen Transportern, wo irgendwas schieflaufen kann. Ja,
ja.
Deswegen ist es, ne, wenn du einen Einjährigen hast mit einem Calcium-Oxalatstein oder einen Zweijährigen, ne, dann ist die Frage, naja, ist das wirklich hier metabolisch bedingt oder hat der eine Prädisposition dazu? Und dann taucht man sofort ein. Dann schaut man sich die Oxalatausscheidung im Urin an. Mhm. Und dann gibt es wirklich ganz, ganz heftige Fälle, wo die ganze Niere schon im ersten Lebensjahr verkalkt. Ne? Ja. Und dann kommt man in diesen Bereich der seltenen Erkrankung, wo es ja auch durchaus Therapieinnovationen gibt. Ja, es gibt ja für die primäre Hyperoxalurie schon ein Medikament, ja, mit einer Interferenz-RNA-Therapie. Ja, wo man durchaus entscheidend was beitragen kann. Da wird es natürlich super speziell in dem Bereich. Aber nicht jeder muss so einen schweren Verlauf haben. Man kann auch eine genetisch bedingte primäre Hyperoxalurie haben, die einfach mit vermehrter Steinbildung einhergeht. Ne? Und dann ist natürlich schon der Aspekt, wie gehe ich damit um? Umso früher ich das gesichert habe, umso eher kann ich da eingreifen. Und ich glaube, am Ende muss man bedenken, jede angeborene Erkrankung landet ja irgendwann doch beim Erwachsenenmediziner, wenn die das 18. Lebensjahr erreichen. Und das wäre, glaube ich, schon der Auftrag an die Kinder- und Jugendmediziner und auch die, die da tätig sind, das an den erwachsenen Urologen da schon ab, im Idealfall so abzugeben, dass die Diagnose steht, ja, ja. Weil da ja auch die Expertise oder die Erfahrung einfach mehr da ist. Aber trotzdem kann es auch beim erwachsenen Urologen passieren. Ich meine, das Gesundheitssystem ist nicht ideal, dass er dann doch dort landet. Und vielleicht hilft da manchmal vielleicht auch beim erwachsenen Urologen die Frage an den 20-, 25-Jährigen, sag mal, hast du das im Kindesalter auch schon häufiger mal gehabt? Könnte da nicht dann doch mal mehr dahinter stecken als nur das Klassische?
Und Herr Cicciner, wenn Sie eben von der Urinanalyse sprechen, ne? Welche Rolle spielt eigentlich Bildgebung? Sie haben ja eingeleitet mit Ultraschall, aber spielt eigentlich so, ist es ganz anders bei Kindern? Von wegen Röntgen geht gar nicht und so? Oder?
Ja, also jetzt muss ich vielleicht der Parteinahme sagen, dass wir natürlich sehr, sehr viel Ultraschalldiagnostik machen, ja, und auch da erfahren sind und da ganz viel Vorträge zu halten, da ganz viel Werbung für machen. Und das würde ich auch so machen, ja. Ich glaube, der deutschsprachige Raum, ja, ist schon noch ultraschallaffiner als zum Beispiel in den USA. Da gab es vor ein paar Jahren eine Veröffentlichung, New England Journal, man kann auch Ultraschall bei Nierenstein machen. Da haben wir gelacht. Da haben wir gesagt, dass man damit so hochrangig publizieren kann, ist ja der Wahnsinn, ja. Und beim Kind wird man auch sagen, da passt die Anatomie natürlich auch nochmal, ist nochmal dankbarer, es dort zu gucken. Ja. Und wir setzen Ultraschall ein von Diagnostik über Therapiebegleitung. Und mal ganz konkret, es ist auch eben mal so, dass der Kinderurologe uns anruft, kannst du mit in den OP kommen, kannst du uns da live da den Ultraschall machen, weil du ja praktisch live es immer wieder machen kannst. Ein CT, klar, machst du ein CT, und das machst du ja nicht jeden Tag immer wieder und immer wieder. Abgesehen von der Strahlenbelastung. Und Röntgen würde ich mal sagen.
Mit Röntgen meinte ich auch CT natürlich so. Also das spielt nicht so eine große Rolle, einfach wegen Dingen an Gründen. Ne?
Genau, aber da muss man sagen, also mein Credo wäre ja in der Kinder- und Jugendmedizin, wir brauchen kein CT. Wir schaffen das alles mit Ultraschall. Aber auch da muss ich natürlich limitierend sagen, das sage ich natürlich als jemand, der sehr Ultraschall erfahren ist und mit einem Team zusammenarbeitet, die auch viel Ultraschall machen. Ne? Wenn sie irgendwo sind, wo sie vielleicht gar nicht so eine gute Ultraschallausbildung genossen haben, dann muss man das zumindest Stand jetzt relativ sehen. Man soll das machen, wo man die Erfahrung mit hat. Trotzdem wäre es natürlich ein Plädoyer in der Entwicklung und da treiben wir auch wissenschaftlich, auch gesundheitspolitisch viel voran, den Ultraschall dann noch viel stärker zu etablieren. Weil wenn man sieht, was die moderne Ultraschalltechnik da leisten kann in der Auflösung, ja, da kommt ein CT überhaupt gar nicht ansatzweise mit. Ne? Also das ist durch das Gesundheitssystem bedingt.
Ja, jetzt haben Sie eben, also Hyperoxalurie haben Sie genannt, wir haben Cystinurie gesprungen, jetzt noch so ein paar Take-Home-Message, was man so klassischerweise sieht.
Also Infektsteine haben wir ganz viel im Jugendalter. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und was man vielleicht auch gar nicht so direkt damit auf dem Schirm hat, ist einfach, wir haben ja in der Kindernephrologie generell oder Kinderologie auch ganz viel mit Fehlbildungen zu tun. Ja, oder Auffälligkeiten der Nieren, ableitenden Harnwege. Ja. Wenn sie irgendwo der Harnleiter irgendwo enger ist, dann bleibt da gerne mal lieber was hängen, ja, als woanders. Oder wenn da eine Plattform mit einer Stase ist, es steht einfach, ja, dann haben sie das natürlich dann viel stärker ausgeprägt. Und das ist dann und deswegen sage ich, das muss man immer individuell betrachten, ne? Wie jeden Einzelfall, da kommt meistens das eine zum anderen zusammen. Ja? Und was wir häufig auch erleben, ist dann halt eine riesige Steinlast, die sie dort auch haben. Dann machen sie einen Ultraschall und dann sehen sie, da hängt so ziemlich überall irgendwo ein Stein drin. Ja? Mhm. Und wenn Sie das initial im Ultraschall sehen, dann wissen Sie bei dem Kind, alles klar, das hat jetzt die nächsten 2-3 Monate, dabei, Sie können auch vom Urologen, der schafft das auch nicht, beim Dreijährigen diese riesige Steinlast in einem Verfahren da. Das ist manchmal wirklich schwierig, ja, dass man da hinkommt. Und ich glaube, und das ist ja wahrscheinlich auch ein Aspekt, der da reinkommt, dann kann man sich gegenseitig dann auf die Schulter klopfen, wie toll das ist, dass man die ganzen Steine da entfernt hat und dass das halbwegs irgendwie geklappt hat. Und alle sind happy, das Kind geht nach Hause. Aber dass man dann sagt, okay, dass das vielleicht nicht wieder passiert. Ja, das geht halt super oft. Und das sogar, da würde ich auch uns nicht aussehen, das geht halt häufig unter, weil sie sind so in der Akutmedizin unterwegs. Ja. Und wenn man ein halbes Jahr Ruhe ist, dann sind alle happy, während die Steine vielleicht da schön fröhlich vor sich weiter wieder wachsen.
Sie haben eben so schön gesagt, irgendwann so im Idealfall übergeben wir dann den erwachsen werdenden Jungen oder das Mädchen an den Urologen, die Urologin. Auf dem Weg dahin gibt es ja wahrscheinlich unterschiedliche Szenarien. Das Szenario, was Sie gerade gesagt haben, wäre diese auch, sagen wir mal, dauerhaft begleitende Rezidivneigung. Ist das was, wo Sie als, Sie haben es jetzt schon so eigentlich angedeutet, aber wo auch in der Versorgungsrealität noch ein bisschen besser darauf geachtet werden sollte? Denn wahrscheinlich gibt es ja auch die Kinder, die haben einmal einen Stein und dann nicht mehr. Ne? Oder das anatomische Hindernis, Fehlbildung etc. wird beseitigt und das war's. Aber es gibt wahrscheinlich schon die, auch Stichwort chronische Erkrankung, hatte ich im Vorwort einmal genannt, auf die man aufpassen muss, dass nicht jetzt Niereninsuffizienz etc. passieren, oder?
Also da gibt es auch wirklich Verläufe, die kenne ich, weil ich jetzt schon so lange in der Uniklinik bin, wirklich vom Kleinkindalter bis zum Erwachsenenalter, ja, weil die dann einmal, ein, zweimal im Jahr stationär sind und immer wieder ihre Steine entfernt kriegen. Ja. Und da hat man diverse Anekdoten auf Lager, auch von Patienten, die dann zum Beispiel in der Zystinurie irgendwann im kindes- und jugendlichen Alter mal eine Niere verlieren, ja, weil man einfach bei so viel Steinsanierung, ja, ist dann irgendwann sagt, okay, irgendwann sieht man auch, dass diese Niere dann nicht mehr vernünftig funktioniert und man sagt, okay, bei 5% Nierenfunktion auf der Seite, da brauche ich den Stein dann nicht wieder zu entfernen und zu entfernen, dann entfernt man die ganze Niere. Das ist natürlich bitter, weil die gibt man dann irgendwann auch ab an der Erwachsenenmedizin, dann haben die nur noch eine Niere und wenn das da weitergeht, das sind dann die Patienten, die dann irgendwann halt chronisch niereninsuffizient oder auch terminal niereninsuffizient werden. Das ist natürlich, wir sehen ja gar nicht immer unseren Erfolg oder Misserfolg in der Kindermedizin, sehen Sie manchmal oder kurzfristig den langfristigen gar nicht so unbedingt. Ne? Und ich glaube, dass das Elementare ist, und Menschen ziehen um, also es ist immer ganz schwierig, sage ich mal, diese Kontinuität zu bewahren. Und ich glaube, da ist wichtig, dass man A, es gut dokumentiert, den Patienten mitgibt, ja, und man muss es adaptieren. Und dann ist immer die Frage, wo sind die angebunden? Natürlich, der Kinder- und Hausarzt, ne, da läuft ja manchmal viel zusammen. Ne? Der muss einen Blick dafür haben, okay, der hatte einen Stein, Problem ist behoben, das existiert nicht mehr. Ich habe da einen Blick drauf, aber eigentlich läuft das ganz okay. Dann gibt es welche, die sind komplizierter. Ja? Und sobald es kompliziert wird, ist häufig der Kinder- und Hausarzt dann einfach in der Hauptbetreuung dann überfordert. Mhm. Und dann macht es schon Sinn, dass die ambulant angebunden werden beim Spezialisten. Ja? Ja. Und da muss man vielleicht auch regional gucken. Ne? Ist man hier im Ruhrgebiet, klar, dann haben sie vielleicht eine Universitätsambulanz oder einen Spezialisten, aber im ländlichen Raum ist es dann eben vielleicht doch der niedergelassene Urologe, der eben auch auf das 5- oder 10-jährige Kind mit drauf guckt. Also muss man mit dem arbeiten, was wir zur Verfügung haben, was auch regional für Familien möglich ist. Und da darf man auch diese starren Grenzen, auch diese politisch, sage ich mal, ne, natürlich sagen wir als Kinderärzte, Kinder gehören von Kinderärzten behandelt, aber ich meine, die Realität ist, was ist überhaupt machbar in der regionalen Versorgung?
Ja, ich finde, dass diese Aussage von Ihnen, das kann ja wirklich eine der wirklich wichtigen Take-Home-Messages hier schon heute sein, und die gerichtet sich ja gleichermaßen an diese interdisziplinär beteiligten Kollegen, ob das Kinderärzte, Urologen, Kindernephrologen etc. sind, Kinderärzte auch, also in der nicht spezialisierten Uniklinik, sondern eben draußen in der Praxis. Und natürlich ist auch nicht jedes Kind, was betroffen ist, zufällig in der Nähe auch eines Unizentrums, was vielleicht mit einer ganz anderen Brille da drauf guckt. Ne? Das finde ich schon mal wichtig und gut und finde es auch gut für mich selbst und um meine Berufsgruppe nochmal so mitzunehmen, dass die Kindersteine einfach eine etwas nochmal ein besonderes Augenmerk brauchen im Hinblick eben auf diese erblichen Dinge und aber auch das Risiko, längerfristig an Niereninsuffizienzen und so weiter dran zu hängen, richtig?
Genau. Und ich glaube, was glaube ich, auch vielen vielleicht bewusst sein muss, auch gerade die spezialisiert sind, es ist auch nie falsch, mal eine kurze E-Mail zu schreiben. Ne? Wenn man merkt, hier läuft irgendwas schief bei diesem Kind, wo man sagt, das ist eigentlich das ungewöhnlich, was ich sonst in meiner Praxis, in meinem Bereich irgendwie so sehe. Dann kann man auch mal in so ein spezialisiertes Zentrum mal den Kinderurologen, den Kinderneurologen schreiben, hör mal, das läuft hier ungewöhnlich. Ist das, wie schätzt ihr das ein? Ist das etwas, was ich mal bei euch in der Spezialarztambulanz mal vorstellen sollte? Manchmal ist es auch so, die werden vorgestellt, ein, zwei Mal spezialärztlich gesehen und werden dann wieder in die niedergelassene Betreuung dann wieder entlassen. Also so ein bedarfsorientierter, sage ich mal, Punkt, weil natürlich ist es so, dass überall gibt es begrenzte Ressourcen, ob es in der Praxis ist, ob es in der universitären Ambulanz ist. Ja? Und ich glaube, da diese Stratifizierung, wer gehört wo am besten temporär rein, das ist, glaube ich, das, was dann arbeiten wir alle zusammen in so einem Gesundheitssystem, wo man happy ist und dem Patienten dient, weil zu wenig Arbeit hat, befürchte ich mal, keiner von uns.
Das ist irgendwie auch ein schönes Schlusswort. Ich gucke auf die Uhr und so die übliche Länge unseres Podcasts ist erreicht, Herr Cetina. Ich fand, wir haben wirklich gute Aspekte hier bewegt. Ich will vielleicht nur noch mal sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, also es ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich ausgeprägt, wie oft wir Urologinnen und Urologen Kinder mit Steinen sehen. Aber wenn Sie sie sehen, denken Sie dran, sie sind seltener als bei Erwachsenen. Aber die Ursachen unterscheiden sich deutlich und es ist häufiger dieses Thema mit Vorerkrankungen auf metabolischem oder genetischem Gebiet. Und deswegen sind so Themen Rezidivprophylaxe und aber auch die Anbindung an ein interdisziplinäres Team. Sie korrigieren mich, Herr Cetina, aber ich glaube, so kann man es vielleicht für alle hier nochmal mitnehmen, dass man das bedenkt und es ist eine gute Sache. Wir haben heute jetzt nicht so sehr über die rein urologisch-technischen Aspekte gesprochen. Sie haben über Fehlbildungen gesprochen, Instrumentierung und was man alles bei Kindern machen kann. Ich erinnere mich noch an die gute alte ESWL-Zeit. Die bei vielen Kliniken ist die ESWL abgeschafft. Ich wage zu behaupten, bitte korrigieren Sie mich, dass die ESWL bei Kindern wahrscheinlich noch eine größere Rolle spielt als jetzt bei Erwachsenen, weil wir umgekehrt bei Kindern auch nicht so wahnsinnig häufig Harntrakte mit Endoskopen dann mal eben kurz, wie wir es bei Erwachsenen machen, instrumentieren können. Ne?
Also genau, also das kann ich ja sagen, weil wir arbeiten wirklich so eng mit unseren Kinderurologen, dass wir ja auch in dieser Thematik, ne, wann macht man eine Spiegelung, eine urethrorhinoskopisch, wann legt man eine Haarleiterschiene, wann muss man eine PNL machen, wann muss man vielleicht offen herangehen. Da sind wir ja sozusagen ultraschalldiagnostisch begleitend mit dabei, was macht wie Sinn und überlegt dann auch irgendwo zusammen. Das ist knifflig, ne? Und es ist so, dass, sage ich mal, die ESWL sicherlich, sie kommt immer noch vor. Ja, also es gibt auch Fälle, wo man sagt, das ist ein Versuch wert, weil es eben von außen ist und einem vielleicht eben eine bessere Situation schaffen kann. Am Ende gibt es nicht die wollmilcheierlegende Sau, ja, die irgendwie alles macht. Man muss es wirklich adaptiert und gut, und es ist meistens wirklich eine gute Überlegung. Es ist selten so, dass man da sagt, ach ja, wir machen das auf jeden Fall so, sondern es ist eine Teamwork-Überlegung, ja, wie man risikoarm, aber dann doch mit der größten Chance auf Erfolg da herangeht. Ne? Und das ist, umso größer die Steine, umso größer die Steinlast, umso komplizierter die Anatomie, umso jünger das Kind, umso kniffliger wird es. Der 17-Jährige, der retrovesikal einen Haarleiterstein da hängen hat, ist da vielleicht noch die einfachste Übung. Ja? Und das kann man vielleicht als Take-Home-Message wirklich mitgeben. Teamwork, und es gibt nie die ganz einfache Lösung, ja, aber es gibt meistens für jedes Kind einen guten Algorithmus, den man dann wieder neu festlegen muss.
Sehr gut. Jetzt war es wirklich das Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute da waren. Ich habe auch wieder ein ganz kleines bisschen viel dazugelernt. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihre weitere Arbeit. Machen Sie weiter so. Das ist super, auch für die betroffenen Kinder. Und Ihnen, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünsche ich auch alles Gute und freue mich, wenn Sie nicht nur in diesen, sondern vielleicht auch in die anderen drei Folgen und in überhaupt alle Folgen des Urologisch-Podcasts, aber besonders in die zum Thema Urolithiasis reinhören und sage bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss, Herr Cetina. Schöne Grüße nach Essen.
Vielen Dank. Ciao.
Urologisch, der Podcast von Urotube. mit freundlicher Unterstützung der Desitin Arzneimittel GmbH.